kann mich schon hinstellen und sagen, ich will nur Ausbildung machen, wenn die Leute alle bei mir bleiben. Aber das ist ja nicht die Realität. Also bin ich doch besser beraten, wenn ich mich mit der Realität beschäftige, und die ist halt mal eine andere. Und natürlich als Unternehmen versuchen es so gut zu machen, dass der Mitarbeiter auch bleiben will.
Inside Packaging, ein Podcast von Thomas Schmidt.
Herzlich willkommen bei Inside Packaging, dem Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider aus der Verpackungsindustrie. Mein Name ist Thomas Schmidt und heute bin ich zu Gast bei Michael Limmer von der Schreiner Group. Das ist die dritte Folge meiner kleinen Serie zum Thema Ausbildung, und mit Herrn Limmer möchte ich auch heute über die Frage sprechen, wie Ausbildung von einem reinen Nachwuchsthema zur strategischen Zukunftsentscheidung wird. Anlass für dieses Gespräch ist die Auszeichnung der Schreiner Group als Top-Ausbilder der Flexodruckbranche durch den DFTA. Wir wollen heute darüber sprechen, welche Bedeutung Ausbildung im Unternehmen einnimmt, wie sie in der Praxis gestaltet wird und welche Wirkung Ausbildung auf Qualität, Innovationsfähigkeit und Bindung junger Menschen entfaltet. Ein besonderer Fokus des Gesprächs liegt auf der Frage, wie es gelingen kann, klassische Berufsbilder wie den Medientechnologen oder den Packmitteltechnologen sichtbarer und attraktiver zu machen und welche Rolle Unternehmen, Ausbilder und Führungskräfte dabei spielen. Außerdem interessiert mich der persönliche Blick von Herrn Limmer. Welche Erfahrungen haben ihn in seiner Arbeit geprägt und welche Weichen müssen heute gestellt werden, damit Ausbildung auch in 5 oder 10 Jahren noch ein echter Erfolgsfaktor ist? Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und sage herzlich willkommen bei Inside Packaging, Herr Limmer, und vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen im Ausbildungszentrum zu Gast sein darf.
Herzlich willkommen auch von mir bei uns hier in der Schreiner Group. Ich bin schon mal gespannt, was mich jetzt erwartet, erst in meinem Podcast. Ich selber bin jetzt seit 1999 im Unternehmen, habe schon einige Aufgaben hier erfüllt, war lange Jahre Fertigungsleiter und eben seit einigen Jahren jetzt in der Ausbildung. Und seit Herbst letzten Jahres jetzt Ausbildungsleitung. So gesehen sind es genau meine Themen. Und ich lasse mich jetzt mal überraschen.
Sehr schön. Vielen Dank, Herr Limmer. Sie haben eigentlich schon angefangen mit ein bisschen der Vorstellung. Da würde ich gerne bleiben wollen. Sagen Sie vielleicht nochmal auch ein bisschen zu sich. Also welchen Ausbildungshintergrund hatten und haben Sie? Wie sind Sie an das Thema Druck, Verpackung, Etiketten im Falle Schreiner gekommen? Dann sind Sie schon über 25 Jahre hier im Unternehmen. Das spricht auch dafür, dass offensichtlich ganz vieles hier sehr, sehr gut läuft, sonst wären Sie nicht so lange da. Nehmen Sie uns ein bisschen mit rein in Ihren Werdegang. Wie sind Sie dann auch an das Thema Ausbildung gekommen? War das eher ein Zufall? War es vielleicht auch ein bewusster Wunsch von Ihnen? Was hat vielleicht Sie in besonderer Weise auch qualifiziert, das Thema Ausbildung zu bearbeiten? Genau, nehmen Sie uns ein bisschen mit rein in Ihren Werdegang, dass wir die Chance haben, Sie auch als Mensch noch ein bisschen besser kennenzulernen.
Okay, vor vielen Jahren habe ich selber mal mit einer Ausbildung als Drucker begonnen, Vorgänger von Medientechnologen. Und habe dann relativ schnell nach der Ausbildung Weiterbildung gemacht zum Drucktechniker damals. Dann war es so, dass ich die erste Führungsaufgabe hatte, aber relativ schnell dann schon zu Schreiner gekommen bin. Das war 1999 eben hier, wo ich gestartet bin. Und bin dann hier wieder relativ schnell in Führungsverantwortung gekommen. Habe dann irgendwann nochmal festgestellt, Technik allein ist es auch nicht. Habe dann nochmal einen Betriebswirt nachgelegt und dann eben viele Jahre hier Verantwortung gehabt in der Fertigung. Und auch in der Zeit ist das Thema Ausbildung schon gewachsen im Unternehmen. Gerade den kaufmännischen Bereich oder im kaufmännischen haben wir schon länger ausgebildet. In der Fertigung ging es dann auch so zu der Zeit los, ungefähr wo ich begonnen hatte. Und dann war es so ein bisschen auch der Zufall, dass Azubis bei mir im Bereich waren, beziehungsweise dass auch der Kollege, der heute mit mir nur die Ausbildung hier für die Fertigungsberufe macht, damals schon mal Mitarbeiter war und den ersten Azubi selber ausgebildet hat an der Maschine. Und dann war es für einige Jahre eben so nebenbei. Und die Erfahrungen der letzten Jahre haben dann einfach auch dazu geführt, dass das nimmer so einfach ist, nebenbei auszubilden. Und dann kam irgendwann die Idee auf mit einem eigenen Ausbildungszentrum. Und das hat dann aber ein paar Jahre gedauert, bis wir soweit waren. Letztendlich haben wir das jetzt soweit als umgesetzt. Und jetzt sind wir eigentlich ganz happy so und können jetzt eben unsere Medientechnologen und auch die Maschinenanlagenführer gezielt in dem Ausbildungszentrum hier ausbilden. Wir sind ja gerade rumgegangen. Wir haben ein Ausbildungszentrum eben für die Mechatroniker und Industriemechaniker. Da ist es ähnlich. Bei anderen Berufen macht es weniger Sinn. Da macht es Sinn, dass man von Anfang an mit dabei ist. Da hat man nicht so große Anlagen, da hat man nicht das Thema Aufsicht in der Maschinenbedienung, so dass wir eben hier uns entsprechend aufstellen, wie es gerade benötigt wird.
Mhm. Vielen Dank. Wir kommen gleich auf die Frage, was Ausbildung bei Ihnen im Haus vielleicht besonders oder auszeichnungswürdig macht. Aber vorab, sagen Sie gerne auch noch zwei, drei Sätze zum Unternehmen Schreiner. Ich bin sicher, die meisten Hörerinnen und Hörer werden den Namen kennen. Familiengeführter Mittelständler, 75-jähriges Firmenjubiläum in diesem Jahr und in den letzten Jahren nach meiner Beobachtung ja auch wirklich erfolgreich, stark international auch gewachsen. Sagen Sie gerne noch zwei, drei Sätze zum Unternehmen, dass man das vielleicht auch noch mit einordnen kann.
Ja, also alle, die es nicht wissen, unsere Kernprodukte sind selbstklebende Funktionsteile, Funktionsetiketten, Schwerpunkt Automobilindustrie, pharmazeutische Industrie, Sicherheitsprodukte, also alles, was nicht so, ich sag mal, Mainstream ist, das viel Erfahrung braucht, das auch komplexe Anlagen braucht, auch ein bisschen Prozess-Know-how, das über das klassische Drucken hinausgeht. Ich würde mal sagen, bei uns ist es mindestens genauso wichtig, die Finessen der Maschinen und alles, was rund ums Material passiert, zu verstehen, als wie das eigentliche Drucken. Ich habe es vorher schon kurz erklärt, darum teilen wir das auch in der Ausbildung ein bisschen auf. Mhm. Drucken ist das eine, was man lernen muss, aber das andere ist dann die Maschinenbeherrschung. Und das ist das, was uns eben, glaube ich, schon von vielen anderen abhebt. Wobei wir auch da nicht allein auf weiter Flur sind. Insgesamt eben 4 Standorte, USA, China, Hauptstandort hier in Oberschleißheim und dann noch in Dorf in der Nähe von Erding.
Ja, vielen Dank für diese Einführung, Herr Limmer. Jetzt kommen wir mal ein bisschen intensiver ins Thema. Ich habe es gesagt, der DFTA, Flexodruckfachverband, hat Sie als einen von 3 Top-Ausbildern ausgezeichnet in diesem Jahr. Jetzt frage ich einfach mal ganz allgemein, was macht denn die Ausbildung in Ihrem Unternehmen so besonders, dass es dafür sogar Preise gibt?
Gute Frage. Ich denke, dass es nicht einen Grund gibt. Ich glaube, mit einem Grund kann man halt in der Ausbildung nicht mehr punkten, sondern man muss sich schon relativ breit aufstellen. Und das, glaube ich, haben wir ganz gut geschafft. Das geht los bei den Vielzahl an Berufen, die wir eben selber ausbilden. Das führt weiter, wie wir die Betreuung realisieren. Ich habe es vorher schon gesagt, auch mit den Ausbildungszentren, die wir haben, um eben die Jugendlichen sehr bewusst und sehr gezielt nach der Schule abholen zu können und den Wechsel in die Ausbildung, ins Berufsleben zu begleiten. Das geht aber auch weiter in die Richtung, dass wir eben um die Ausbildung rum relativ viel leisten. Ob es jetzt mal eine Wohnung ist für einen Azubi, der irgendwie hier Schwierigkeiten hat. Aber ansonsten, wenn es persönliche Themen gibt, eben auch Geschichten, die wir so, wenn ich an meine Ausbildung zurückgehe, gab es das alles nicht so in der Form, dass man mit dem Ausbildungsbetrieb seine privaten Schwierigkeiten lösen musste, durfte. Inzwischen gehört das alles auch mit zur Ausbildung dazu. Also das Soziale genauso wie das Fachliche.
Stellt ja dann aber auch nochmal spezielle Anforderungen an solche Ausbildungsbeauftragten, Ausbildungsleiter, Ausbilder, weil die können natürlich fachliche Themen mit Sicherheit ganz hervorragend vermitteln. Aber wenn es dann, ich sag mal, in Anführungsstrichen an das Thema Lebenshilfe, Persönlichkeitsentwicklung geht, werden Ihre Kolleginnen und Kollegen und Sie dann ja wahrscheinlich dann auch nochmal in besonderer Weise gefordert sein. Wie haben Sie sich auf sowas vorbereitet? Kann man sich auf sowas überhaupt vorbereiten?
Ja, man kann natürlich zu jedem Thema irgendwelche Schulungen besuchen. An der Stelle, glaube ich, ist es wichtig, dass man Spaß hat an dem Thema. Also, wenn man sich nur hinstellt und irgendwie Jugendliche verurteilt für irgendwelche Verhaltensweisen, wenn man die Generationen verurteilt für irgendwelche Themen, die gerade spannend sind, die gerade bewegen, dann ist man da, glaube ich, nicht so gut aufgestellt für das Thema. Wichtig ist, dass man Spaß hat am Umgang mit jungen Leuten, dass man sich selber ein bisschen reflektiert, dass man ja Wertschätzung hat für die Themen, die da so anstehen und dass man wirklich auch die Lust hat zu helfen. Und zwar nicht nur im fachlichen Bereich, sondern auch im Sozialen. Und gerade der Kollege ist langjähriger Jugendfußballtrainer gewesen, der hat natürlich da schon Expertise und sowas muss man eben auch machen wollen. Ich glaube, dann hat man ganz gute Voraussetzungen.
Vielen Dank. Nochmal zurück auf die Auszeichnung durch den DFTA. Jetzt haben Sie uns auch ein bisschen mit reingenommen, was Ausbildung bei Ihnen, ich sag mal, auszeichnenswert macht. Warum haben Sie sich denn entschieden, sich überhaupt zu bewerben? Weil, ich sag mal, viele familiengeführte Mittelständler, die ich kenne, sind bescheiden und demütig, wenn man es positiv ausdrücken will. Andere sagen vielleicht zu bescheiden oder zu demütig. Sie haben sich bewusst entschieden, auch ein Stück weit zu teilen, wie Sie es machen, Erfahrungen zu teilen, sind dafür auch ausgezeichnet worden. Warum haben Sie sich zur Bewerbung entschieden? Warum war Ihnen das irgendwie auch wichtig?
Das Teilnehmen an Wettbewerben und an Auszeichnungen, glaube ich, ist so ein bisschen auch bei uns etabliert. Und zwar nicht nur, weil wir es toll finden, wenn wir Auszeichnungen bekommen, sondern die erste Idee ist immer, du kannst was lernen dabei. Also wenn du dich mit anderen vergleichst, wenn man sich mit anderen Unternehmen vergleicht, wenn man bewertet wird, da kriegt man irgendwo eine Rückmeldung, wie gut bin ich denn wirklich? Ich meine, selber kann man sich viel vormachen und dann kann man sich ja immer irgendwelche Zahlen suchen, die das eine belegen oder das andere. Aber wirklich spannend ist der Vergleich ja mit anderen Unternehmen, vielleicht sogar ein bisschen anderen Branchen oder nicht identischen Branchen, aber genauso natürlich mit welchen, mit denen man sich gut vergleichen kann. Und dann muss man sehen, was ist es denn wert, was man da so leistet. Und letztendlich muss auch dann der Wille da sein, wenn man nicht gewinnt, was kann ich denn verbessern? Oder selbst wenn man gewinnt, was kann ich verbessern? Mhm. Also mit Sicherheit auch Interesse, jetzt auch Kontakt mit einem Kollegen habe ich schon mal kurz Kontakt aufgenommen, das werden wir also auch nochmal erweitern von meiner Seite, dass man sich da ein bisschen vergleicht und gegenseitig unterstützt. Man kann ja nur lernen, wir stehen alle jetzt nicht so direkt im Wettbewerb, die hier den Preis gewonnen haben, sodass, glaube ich, ganz spannend ist, mal zu sehen, was macht denn der andere und kann ich da noch was mitnehmen für mich. Und das ist ja immer dann Hintergrund, warum man so am Wettbewerb teilnimmt.
Super, vielen Dank. Und also finde ich wirklich klasse, weil ich glaube, genau dieser Gedanke, na, selbst wenn ich sehr gut bin, gibt es vielleicht immer noch die Chance, irgendwo irgendwas auch dazu zu lernen. Ist, glaube ich, ein ganz toller Gedanke. Ich sag mal, folgt ja dem Grundsatz des lebenslangen Lernens. Und das ist ja ein Stück weit auch das, was man den Auszubildenden mitgeben will, dass es mit dem Ende der Ausbildungszeit noch nicht zu Ende ist mit dem Lernen. Jetzt hatten Sie gesagt, das Thema Ausbildung ist im Laufe Ihrer Karriere so ein bisschen auch zufällig mit zu Ihnen gekommen und Schreiner hat da dann auch entschieden, in diesem Bereich Medientechnologen einen größeren Fokus zu legen. Wissen Sie noch, wie diese Entscheidung zustande kam? Also was war sozusagen das treibende Motiv, dass dann die Unternehmensleitung gesagt hat, und auch in diesem Bereich müssen wir jetzt irgendwie uns anders, professioneller aufstellen, weil es ist ja auch eine Investitionsentscheidung in Gebäude, in Personal, in Maschinen, in Zeit. Was war so der auslösende Moment, dass man sich bei Schreiner entschieden hat, diesen Weg zu gehen?
Ich würde gar nicht sagen, dass es den einen Moment gab, das war ein Prozess, der einfach stattgefunden hat. Letztendlich kommen ja viele Betriebe, und ich denke, das war bei Schreiner früher genauso, aus einer Zeit, in der Ausbildung einfach Tradition war. Man bildet aus, also ich kenne es selber aus meiner Ausbildung so, und das war hier mit Sicherheit auch so, dass Ausbilden eher so, es war früher üblich auszubilden. Es ist heute leider nicht mehr so, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann hat es bei Schreiner, glaube ich, immer ein bisschen eine soziale Komponente gehabt. Und das war schon Helmut Schreiner, der da Wert drauf gelegt hat, auch der Gesellschaft ein bisschen was zurückzugeben, Chancen zu geben und zu unterstützen. Und im Laufe der Zeit haben wir dann gesehen, und das, glaube ich, haben ja viele Unternehmen erlebt, dass es immer schwieriger wurde, gerade so spezialisierte Berufe zu besetzen, wie zum Beispiel den Medientechnologen. Sag mal, es ist deutlich einfacher, einen Bürokaufmann zu finden, als wie ein Drucker oder jemand, der an der Maschine dieses spezifische Know-how hat. Ich habe es am Anfang ja schon gesagt, bei uns ist es doch noch ein bisschen spezieller, wie das, was so Mainstream im Druck gemacht wird. Und die Erfahrung plus eben die Erfahrung, dass wenn du junge Leute gewinnst, das nicht mehr also ist, wie das vor vielen Jahren mal war. Da ist die Qualität oder das Bildungsniveau, ist jetzt ein bisschen überzogener Begriff, aber das, was aus der Schule kommt, ist nicht mehr so stabil, wie das eben vor vielen Jahren war. Also musst du das Unternehmen mehr leisten. Das bleibt gar nichts anderes über, wenn du Fachkräfte willst. Irgendjemand muss den Invest machen und das sind halt, glaube ich, inzwischen relativ stark die Unternehmen. Und das andere ist, dass wir eben gesehen haben, diese klassische Ausbildung in diesen Berufen, so nebenher an der Maschine, die hat uns immer mehr junge Azubis gekostet. Das heißt, wir haben mit viel Aufwand Auszubildende gefunden und mussten dann feststellen, dass die nach 2-3 Monaten, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, also auch relativ spät in der Ausbildung, dann irgendwann gesagt haben, ich mag nicht mehr. Weil dieses Nebenher hat dazu geführt, dass gerade mit zunehmendem Produktivitätsdruck, mit zunehmendem Zeitdruck, Kostendruck, dass der Drucker, so wie ich das früher erkenne, da hat man gesagt, geh her, Azubi, und mach mal dieses und mach mal das. Und wenn was in die Hosen geht, dann machen wir es halt nochmal. Das wird natürlich immer schwieriger jetzt in den Zeiten. Und damit hat man vielen Jugendlichen die Chance genommen, sich selber einzubringen, vielleicht auch, weil sie zu zurückhaltend waren, sich erstmal nur so hingestellt haben und dann wurden sie einfach nicht in der Form mitgenommen, wie das wichtig und notwendig gewesen wäre. Und dann haben wir schon vor einigen Jahren die Idee geboren, wir müssen über Ausbildungszentrum gehen, wo man diese Grundlagen, die ersten Schritte, die Basics an der Maschine vermittelt, mit der notwendigen Zeit, mit der notwendigen Manpower, mit der notwendigen Möglichkeit, Fehler zu machen, zu wiederholen, bis es da einigermaßen sitzt. Also dass, wenn man die jungen Leute dann an die Maschine schickt, in der Fertigung, dann müssen da schon Grundlagen da sein, dass der Mitarbeiter an der Maschine, der Drucker, der muss erkennen, hey, da kommt eigentlich jemand, der mal ab dem ersten Tag Hilfe ist. Und das hat relativ gut funktioniert, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist eigentlich eine sehr gute Überleitung auch zu meiner nächsten Frage. Vielen Dank nochmal, Sie haben mich hier durch die Lehrwerkstatt geführt und eine Sache, die mir direkt aufgefallen ist, da haben wir auch vorher schon drüber gesprochen, Sie haben es ja gerade angedeutet, die Auszubildenden im ersten Lehrjahr sehen eigentlich die in Anführungsstrichen reale Produktion nicht so wirklich ganz aus der Nähe, sondern die sind nur hier in der Lehrwerkstatt, werden sehr eng betreut und haben dann nach dem ersten Lehrjahr einfach schon einen sehr hohen Wissensstand eigentlich. Das ist für mich ja so ein bisschen Ausdruck, dass Sie, ich sag mal, insgesamt Strukturen, Prioritäten im Bereich Ausbildung ein bisschen anders sehen wie viele andere Betriebe, bei denen der Azubi nach wie vor so gehandhabt wird, wie Sie es beschreiben. Der läuft eigentlich relativ zeitnah dann auch so regulär in der Produktion nebenher mit. Und das meine ich jetzt nicht negativ, sondern erstmal nur als Feststellung. Können Sie noch mal ein bisschen was sagen zu, ich sag mal so, den Strukturen, wie Sie da aufgestellt sind? Weil es ist ja nicht nur, dass Sie Maschinen haben und dass Sie eine Lehrwerkstatt haben, sondern Sie haben ja auch relativ großzügige personelle Unterstützung, um die Azubis eng zu begleiten. Von dem her, nehmen Sie uns noch mal mit rein, wie dieser Bereich, den Sie heute hier verantworten bei Schreiner, aufgebaut ist, dass man da vielleicht noch mal ein bisschen ein besseres Verständnis kriegt.
Also die Idee ist, so wie ich es vorher gesagt habe, dass wir in diesem ersten Jahr so viele Grundlagen hat, dass der Auszubildende, wenn er an die Fertigung wechselt, eigentlich eine Maschine bedienen kann. Der kann Druckwerk rüsten, der kann drucken, der kann Stanzen einbauen, der kann Stanzen entgittern, also alles, was so in den Grundlagen im Etikettendruck notwendig ist, das kann er. Er kann es nicht für diese anspruchsvollen Produkte, die wir herstellen. Somit ist die Idee vom ersten Jahr, wir bauen das hier im Ausbildungszentrum wirklich Schritt für Schritt auf. Wir erklären, wie funktioniert eine Maschine. Wir beginnen bei Bahnlauf. Wir bauen dann sukzessive Farbe auf, zweite Farbe, Registerregelung, Stanze, sodass man mal wirklich ein Etikett herstellen kann. Und das geht dann bis gegen Weihnachten so auf, ich würde fast sagen, Zwischenprüfungsniveau, drei Farben. Stanze, sowas muss dann gekonnt werden. Und im zweiten Halbjahr spezialisieren wir uns dann eher so Richtung Abschlussprüfung, dass wirklich klassisch Vierfarbsatz mit, wir machen mit Inline-Veredelung, dass das der Auszubildende herstellen kann. Wir nutzen natürlich da auch die Gelegenheit, dass wir hier die Chance haben, sehr viel schon mal für die Abschlussprüfung vorzubauen, was jetzt in unserer Fertigung, weil wir wenig Vierfarbsätze drucken bei unseren Etiketten, dann nicht mehr so oft möglich ist. Mhm. Somit greifen wir da zwar ein bisschen vor, aber legen da schon mal eine gute Grundlage. Die Azubis kommen schon immer mal wieder in Fachbereiche, aber eher die Bereiche, die Komponenten, die Zulieferer praktisch sind für die eigentliche Produktion. Also die sind in der Druckformherstellung, die sind bei uns in der Booklet-Produktion, die sind in der Druckvorlagenherstellung, Qualitätsmanagement, Farblabor und so weiter. Also da sehen sie Produktion, aber noch nicht so direkt an der Maschine. Das war eine lange Überlegung, wie gehen wir da vor, aber jetzt zwischendrin jemand für 4 Wochen dann an die Maschine zu schicken mit unterschiedlichen Wissensständen, das erschien uns auch nicht als logisch. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir doch das erste Jahr hier. Gleichzeitig nutzen wir relativ stark die Möglichkeit, auch theoretische Inhalte zu vermitteln, Berufsschule zu begleiten. Und ich habe es vorher schon erklärt, wir haben dann in der Regel auch für die theoretischen Inhalte E-Learnings, die es zu bearbeiten gibt, mit entsprechenden Tests, wo wir uns dann anschauen, was kommt denn raus, wurde es verstanden, wo wir die Nachbesprechung leisten können. Und im nächsten Schritt setzen wir das dann um in die praktische Übung, sodass man eigentlich immer Verbindung zwischen Theorie und Praxis herstellt. Mhm. Das ist jetzt rein das Fachliche. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass man auch so ein bisschen, ich habe es vorher schon gesagt, viel leisten muss, was jetzt früher die Schulen geleistet haben. Und dann machen wir eben auch viel Fachrechenbetreuung. Oder wenn die ein Projekt haben in der Schule, dann gehen wir das nochmal durch. Auch so ein bisschen Sicherheit. Das ist schon was, was wir erfahren haben und was man in den Vorstellungsgesprächen immer wieder erlebt, dass ein großes Bedürfnis nach Sicherheit da ist. Wie werde ich da aufgenommen? Wie werde ich begleitet? Bin ich da allein irgendwo unterwegs oder kriege ich da Hilfestellung? Und das können wir an der Stelle ganz gut bieten. Und ich glaube schon, dass uns das hilft, das erste Jahr gut zu nutzen. Und ich habe es vorher schon auch mal gesagt, kommt auch die Rückmeldung aus der Fertigung, hey, seit ihr das macht, da kommen junge Auszubildende, die wirklich ab Tag 1 gut funktionieren. Das macht Spaß, weiter so. Das wollen wir in Zukunft so haben. Weil die kennen es natürlich auch, wie es vorher war. Und da sieht die Fertigung auch den Unterschied. Und es wird wirklich dankbar angenommen.
Ist das so die größte Veränderung oder so der größte, in Anführungsstrichen, Erfolg, den Sie eigentlich jetzt beobachtet haben, seit Sie dem Thema Ausbildung Medientechnologen in dieser Art und Weise mehr Bedeutung beigemessen haben? Oder gibt es darüber hinaus noch Dinge, wo Sie sagen, da stellen wir fest, dass wir auf dem absolut richtigen Weg sind? Sehen Sie da besondere Erfolge oder Veränderungen, auch im Vergleich zu der Zeit früher, wo Sie es noch anders gehandhabt haben? Oder ist dieses Beispiel, was Sie jetzt schon zweimal angedeutet haben, mit den Maschinenführern, die sagen, Mensch, da kommen Leute an die Maschine, die kannst du wirklich schon in Anführungsstrichen gebrauchen? Oder gibt es weitere Beispiele für so Erfolge oder Veränderungen, die Sie durch diesen ja doch auch anderen Ansatz an Ausbildung irgendwie sehen im Unternehmen?
Also da gibt es mit Sicherheit auch viele, viele kleinere Erfolge. Neben dem ist natürlich auch Erfolg, wenn man sieht, dass mehr Azubis wirklich die Ausbildung zu Ende bringen und wir zwischendurch weniger Absprünge haben. Natürlich hat man am Anfang der Ausbildung mal die Situation, dass Dinge passieren, die ein bisschen unvorhergesehen sind. Und wenn sich dann ein Jugendlicher entscheidet nach 2 Wochen, okay, das war nichts, oder wir hatten jetzt einen Fall, dass jemand sich einfach verletzt hat und dann war klar, der hat eine langfristige Operation mit Reha, da braucht man nicht im ersten Ausbildungsjahr starten und dann beendet sowas halt wieder. Aber neben dem haben wir eigentlich schon eine gute Situation, jetzt das Ganze dann zu Ende zu bringen. Gleichzeitig muss man auch sehen, es ist ja nicht nur die Ausbildung, was sich da verändert hat oder wo wir viel investieren. Wir haben ja gerade in den Bereich Recruiting wahnsinnig viel investiert. Es gibt bei uns Kollegin, die nur Azubi-Recruiting macht, nichts anderes. Und da haben wir die Bewerbungszahlen, glaube ich, wir hatten für diese beiden Ausbildungsberufe von Medientechnologen, Maschinenanlagenführer, glaube ich, hatten wir mal irgendwie so Größenordnung 50, 60 Bewerbungen. Und inzwischen sind wir dabei, ich weiß gar nicht, wie viel 100. Ich glaube, dass wir irgendwie bei 300, 400, 500 Bewerbungen waren, die da inzwischen eingehen. Das ist natürlich auch Arbeit, die stattfindet und auch was für das ganze Thema Ausbildung hilft, wenn man eben den ganzen Prozess nochmal ein bisschen überdenkt und neu aufstellt von den Aktivitäten in den Schulen, von den Aktivitäten auf Messen, von dem, wie man Social Media nutzt oder am Ende, was wir dann hier in der Ausbildung machen.
Das finde ich total hochinteressant, dass Sie das sagen, weil Oberschleißheim, Speckgürtel München, jetzt könnte man sagen, naja klar, da hast du auch besonders viele junge Leute, das ist mit Sicherheit auch richtig, aber auf der anderen Seite ist die Konkurrenzsituation im Kampf um Auszubildende hier unten natürlich auch relativ hart, also muss man nur nach München reingehen, gut, BMW ist aktuell vielleicht ein etwas schlechteres Beispiel, aber über viele Jahre natürlich groß, dann hat man Siemens, also viele bekannte Namen, Amazon hat seinen Sitz hier unten, viele der US-amerikanischen Tech-Konzerne sind hier runtergekommen in den Großraum München. Das heißt, ja, sie haben ein hochinteressantes Ballungsgebiet, aber natürlich auch eine unglaubliche Konkurrenz im Kampf um die, ich sag mal, jungen Leute. Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie haben eine Kollegin, die sich ausschließlich um das Thema Azubi-Recruiting kümmert. Wahnsinn, Respekt. Gibt es darüber hinaus vielleicht noch was, was Sie auch ganz anders machen, um junge Menschen A, nicht nur für das Unternehmen zu gewinnen, sondern dann im besten Fall natürlich auch über die Ausbildung hinaus ans Unternehmen zu binden?
Ich glaube, wichtig ist, dass man hier authentisch bleibt. Und ich habe es vorher schon mal gesagt, die Betreuung ist natürlich nicht nur fachlich, sondern auch bei vielen Themen, die ins Private reingehen. Und das sind schon Argumente, die dann auch gewertschätzt werden. Wir haben viele Auszubildende, die uns regelmäßig hier wieder besuchen und dann erzählen, wie toll es war, die hier nur im Unternehmen sind und die immer wieder gern vorbeischauen und wo nur ein super Kontakt da ist. Und das ist natürlich eine Basis, die baut man während der Ausbildung auf. Und wenn ich so mit einem Unternehmen verbunden bin, wenn ich hier schon mal irgendwo die Hilfe erfahren habe, die ich braucht habe, wenn ich hier schon mal die Unterstützung bekommen habe, wenn ich unsicher war, dann ist es mit Sicherheit ein Argument, das einen jungen Menschen an einem Unternehmen ein Stück weit bindet. Ja? Es ist ja, wenn man die ein oder andere Statistik, Umfrage und so schaut, gerade dieses Thema wertgeschätzt werden, eingebunden sein, familiäres Umfeld, so ein bisschen diese persönliche Bindung, das ist ja wieder gestiegen in der Wahrnehmung und auch in der Bedeutung. Und sowas kann man natürlich in der Form nochmal anders abbilden. Ansonsten versuchen wir wirklich in der Ausbildung schon gut zu betreuen, versuchen auch gerade bei anderen Berufen sehr stark ins Unternehmen rein zu kommunizieren, einzubinden und da zu sehen, wo gibt es Schwierigkeiten, wo gibt es Unterstützungsbedarf. Weil letztendlich haben wir ja nicht nur den Medientechnologen hier oder den Maschinenanlagenführer, wir haben ja viele, viele Berufe, die wir ausbilden. Und da gibt es überall andere Themen, die man dann irgendwo beachten muss und verschiedene Fachbereiche, die ausbilden. Und auch da muss man immer die Leute bei der Stange halten, damit die es mit dem gleichen Spaß und Elan machen. Weil letztendlich ist das alles dann so ein bisschen eine Bewerbung fürs Unternehmen bei dem jungen Menschen. Wenn ich irgendwo hinkomme, dann kann die Ausbildungswerkstatt nur so toll gewesen sein. Wenn ich dann rüberkomme in die Fertigung und ich fühle mich da nicht wohl, dann war das alles nichts wert. Da ist, glaube ich, schon wichtig, dass wir eben gerade diese Kommunikation sehr stark suchen und einbinden. Und wie gesagt, da bewirbt sich jeder Bereich dann und die zukünftigen Azubis auch.
Jetzt will ich noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Wir haben jetzt sehr stark beleuchtet eigentlich auch, was Sie eigentlich alles für Auszubildende und junge Menschen tun, welche Möglichkeiten Sie schaffen und erzeugen, damit man hier eine wirklich gute, fundierte und sachkundige Ausbildung bekommt. Wenn wir jetzt noch mal den Blick aufs Unternehmen selber einen kurzen Moment lenken, was glauben Sie denn, auch auf Basis Ihrer Erfahrung, welche Rolle spielt denn dieses Thema Ausbildung eigentlich auch für das Unternehmen im Hinblick auf Qualität, langfristige Wettbewerbsfähigkeit? weil auch da muss ja ein Mehrwert fürs Unternehmen da sein, sonst würde man diesen Invest, den man hier auch sehen kann anhand von Maschinen, Ausstattung, Personal, das hatten wir schon angedeutet. Wo sehen Sie die größten Effekte fürs Unternehmen? Themen sind, wie gesagt, Qualität, Wettbewerbsfähigkeit, aber vielleicht auch ganz andere, die mir jetzt da noch nicht in den Sinn kommen.
Das baut ja alles ein Stück weit aufeinander auf. Wir waren gerade vorher beim Binden ans Unternehmen. Wenn ich Jugendliche ans Unternehmen binde, dann binde ich natürlich oder dann sichere ich auch das Know-how. Also ich stelle sicher, dass das Fachwissen im Haus bleibt. Und das ist eben hier nicht nur, wie kriege ich einen Vierfarbsatz aufs Material, sondern es geht weit, weit drüber raus, unsere Produkte herzustellen. Das braucht deutlich mehr Know-how, das braucht viel Erfahrungswissen, das wir jetzt gar nicht mal so in einem Seminar oder in einem Kurs lernen muss. Und wir haben selber eben auch gesehen, jemanden da anzulernen, einen gelernten Drucker von extern, das ist ein Riesenaufwand. Und auch dann weiß ich nicht, ob es funktioniert. Und wenn ich hier einen Auszubildenden habe, der über die Jahre mit dem Unternehmen wächst und im Unternehmen wächst und die Erfahrung sich ansammeln kann, dann stellt es schon einen enormen Wert dar. Und das ist letztendlich das, was wichtig ist. Die Technologien, die es am Markt gibt, die muss ich ja irgendwo bedienen, die muss ich ja irgendwo umsetzen. Und dafür ist es wichtig, hier eben das Know-how zu haben. Es muss aus der Ausbildung kommen. Gleichzeitig braucht es auch dann das Qualitätsverständnis, das damit einherwächst. Und ich glaube, an das Thema Wettbewerbsfähigkeit wird sich in Zukunft gerade über solche Themen unterscheiden. Bin ich in der Lage, hier die Dinge gut und schnell zu erledigen, weil ich Leute habe, die wissen, was sie tun? Oder bin ich mehr damit beschäftigt, wieder den nächsten Quereinsteiger anzulernen? Und die Unternehmen, die heute nicht ausbilden, die werden sukzessive, glaube ich, schon Schwierigkeit bekommen, auch im Wettbewerb. Man sieht ja, dass es auch international immer schwieriger wird, dass gerade im asiatischen Bereich wahnsinnig viel Bewegung ist. Früher wurde kopiert, heute ist man Vorreiter. Also da müssen wir hier in Europa und in Deutschland aufpassen, dass wir nicht irgendwo nach hinten durchgereicht werden. Und da ist Ausbildung, dieses ganze Wissen, das wir dann eben im Unternehmen halten können, wenn man das geschickt macht, glaube ich, schon ein Pfund, das man nicht unterschätzen darf.
Vielen Dank. Jetzt haben Sie selber gesagt, dass sich Ausbildung weiterentwickelt hat. Sie sind auch ein, zwei Mal, ich sag mal, auf veränderte Auszubildende eingegangen. Die kommen nicht mehr ganz so, in Anführungsstrichen, sattelfest aus der Schule raus. Die Schule übernimmt vielleicht auch nicht mehr die gleichen Funktionen und Aufgaben, wie das früher der Fall war. Ich will jetzt nicht in die sozusagen Generationenthematik rein, die sind sie so und die sind so. Das, glaube ich, führt da auch nie weiter. Was mich trotzdem interessiert ist, gab es vielleicht auch so Annahmen, Glaubenssätze zum Thema Ausbildung, jüngere Generation, die Sie oder das Unternehmen im Laufe der Jahre selbst auch hinterfragen und gegebenenfalls korrigieren mussten, um an den Punkt zu kommen, an dem Sie heute stehen?
Glaubenssätze würde ich es nicht nennen. Ganz um das Generationsthema kommt man da nicht rum, das kann man drehen und wenden, wie man will. Aber ich glaube, an dem Punkt, da kann man schon viel gewinnen, wenn man nämlich hier nicht mit einem Vorwurf reingeht oder mit überzogenen Erwartungen. Wenn man ganz ehrlich ist, wenn man zurückdenkt, wenn man an die eigene Ausbildung zurückdenkt, ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, dann muss man auch ehrlich zu sich sein und muss sagen, wie war es denn bei mir? Waren wir wirklich so toll? Waren wir wirklich so gut? Und wenn ich mich so zurückerinnere, dann kann ich mich auch noch an Sprüche von meinen Eltern oder der Elterngeneration erinnern, die letztendlich nicht so anders waren wie die Sprüche, die heutige Boomer-Generation über die jetzigen Azubis loslässt.
Und das ich war zieht auch faul nicht und wollte nichts arbeiten.
Ja, so würde ich es nicht mal sagen. Ich meine, natürlich ist vieles anders, aber so die Grundaussage, dass hier ein unterschiedliches Verständnis zum Leben, zur Arbeit, zur Ausbildung da ist, die gab es schon immer. Und deswegen ist es aber auch nicht jetzt so viel schlechter geworden. Man muss einfach umgehen damit. Man muss es so hinnehmen, wie es ist. Man muss sich mit der Situation auseinandersetzen. Und man muss da ja versuchen, einen guten Weg zu finden. Und ich glaube, das ist dann schon ein Thema, das wichtig ist. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein Glaubenssatz, aber sich bei der eigenen Nase nehmen und mal zurückdenken, wie war es denn, wie wir selber jung waren. Und dann so nochmal die Erwartungshaltung zu relativieren an die Jugendlichen heute. Das hilft auch im gegenseitigen Verständnis. Wenn man da nicht mit einem Vorwurf hingeht, sondern mit einem Hinterfragen oder mit Verständnis, dann kriegt man natürlich auch ganz andere Antworten und dann kriegt man ein besseres Miteinander. Mhm. Ich glaube, Vorwürfe helfen noch nie. Und das ist schon ein Thema, das wir hier versuchen. Und natürlich hat man unterschiedliche Altersklassen im Unternehmen und dann müssen wir mit der einen oder anderen Aussage konfrontiert. Aber das ist, glaube ich, was wir speziell aus der Ausbildung sehr stark forcieren, dass man sagt, hey, da ist nichts schlecht, da ist ein bisschen was anders. Lasst uns mal das da abholen, wo wir stehen und für uns alles Beste daraus machen. Und das, glaube ich, gelingt dann auch ganz gut und das wird auch wertgeschätzt. Das, glaube ich, ist ein wichtiges Thema. Wie gesagt, kein Glaubenssatz, aber was, wo man nicht arrogant reingehen sollte oder überheblich, sondern mit einem vernünftigen Blick in die eigene Vergangenheit und dann weiß man, was alles möglich ist.
Super, vielen Dank. Jetzt kommen Sie in Ihrer Funktion doch auch rum. Sie haben mir vorher erzählt, sind unter anderem im Prüfungsausschuss. Das heißt, Sie sehen natürlich ungemein viel in unserer bunten, farbigen Industrie. Ja, dann ist man bei so Preisverleihungen, tauscht sich da mit Kollegen aus, hatten erwähnt, sind jetzt ja auch mit einem der anderen ausgezeichneten Unternehmen da in so einem ersten Austausch. Wenn Sie jetzt mal so ein bisschen den Blick raus aus Schreiner und mal so auf die Branche insgesamt werfen, da sind natürlich Urteile immer schwierig, klar, Ausnahmen bestätigen immer die Regel, aber sehen Sie, dass das Thema Ausbildung in der Branche unterschätzt und zu kurz gedacht wird? Oder würden Sie sich dieser natürlich stark vereinfachten und etwas pauschalen Aussage von mir nicht unbedingt anschließen? Oder gibt es vielleicht auch Bereiche im Bereich Ausbildung, wo Sie sagen, na, ich komme viel rum und ich sehe schon, der und der Bereich könnte vielleicht in der Breite der Industrie ein bisschen mehr Fokus, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gebrauchen?
Ja, ich glaube nicht, dass man das so pauschal sagen kann. Es gibt viele Unternehmen, die das wirklich gut machen und wie gesagt, ich komme ein bisschen rum. Und es gibt viele Unternehmen, die aber deutlich zu wenig machen. Und auch Unternehmen, die aufgrund ihrer Größe sich das vielleicht sogar leisten könnten oder leisten sollten. Die Bedeutung der Ausbildung, die wird nicht vor allen gleich gesehen. Und wie gesagt, verurteilen würde ich es nicht, aber ich glaube, dass das wirklich wichtig wäre, dass sich alle da ihrer Verantwortung sich selber gegenüber, dem eigenen Unternehmen und auch den Jugendlichen gegenüber bewusst werden, dass man versucht, auch die Branche ein bisschen zu stützen, weil die Branche kann deutlich mehr, wie man so denkt. Für viele ist, wenn man nach Medientechnologen fragt oder nach dem Drucker von früher, dann ist irgendwo beim Buchen bei der Zeitung Schluss. Aber das ist ja nur ein Bruchteil dessen, was man so erlebt. Auch wenn ich mir halt die Berufsschule anschaue, wenn ich mir die Schulklassen anschaue, dann gibt es halt nicht mehr die Berufsschulklasse, die zu 90% aus Offset-Druckern besteht, sondern heute ist das Gewicht oft andersrum. Da hat man wahnsinnig viele Flexodrucker, Tiefdrucker, Siebdrucker gibt es auch nur aus dem Digitaldruck und. Wir kennen sie alle. Aber die machen inzwischen, glaube ich, schon fast den Großteil aus. Wenn ich heute Prüfungsabfragen kriege, dann kriege ich von 10 Prüfungen, bin ich maximal bei 2 oder 3 finde ich Offset-Drucker, der Rest ist irgendwas anderes. Und in der Breite muss man den Beruf bewerben, muss man die Branche bewerben und muss man auch was für die Ausbildung tun. Also oft sind es dann kleine Unternehmen, die ausbilden, aber dann ein bisschen größere Unternehmen, die lassen das Thema dann wieder schleifen. Und das finde ich dann schade.
Ja, vor allem ich selber habe manchmal auch die Annahme, dass ich sage, naja, so Drucker, Schichtbetrieb, Produktion, das ist halt nichts, was junge Leute langfristig anspricht. Aber wenn ich jetzt höre, dass sie 3-stellige Anzahlen an Bewerbenden haben auf einen Medientechnologen, der ja weiß, dass das am Ende ein Produktionsjob ist und da vielleicht auch Schichtarbeit mit verbunden sein könnte, wenn ich ausgelernt habe, zeigt ja, dass auch der von mir gelegentlich geäußerte Verdacht, dass das einfach nichts ist, was die junge Generation will, falsch ist. Man muss nur den richtigen Fokus haben. So würde ich das jetzt zumindest den bisherigen Verlauf des Gesprächs mal ein Stück weit für mich so als Learning zusammenfassen. Oder sehen Sie das ganz anders?
Also die Annahme ist natürlich nicht ganz falsch. Ja, also nach der Schichtarbeit, da
schreit keiner.
Muss ich aber ganz ehrlich sagen, das war zu meiner Zeit auch nicht anders. Ich habe auch nicht gesagt, ich mache den Job, weil ich dann irgendwann mal Schicht arbeiten darf, sondern das war halt dann so. Und das ist mit Sicherheit schwieriger geworden. Aber man muss eben schon während der Recruiting-Phase entsprechend ehrlich sein, die Themen ansprechen und da nichts verheimlichen. Natürlich ist die Ausbildung jetzt mal nicht in Schicht, aber dann geht es nachher los und das muss man auch ganz klar so benennen. Das andere ist, dass wir eben aus den Bewerbern, also der erste Schritt ist, dass man genug Bewerbungen generiert, und aus den Bewerbern halt die aussucht, die sagen, ja, mit dem kann ich ganz gut leben. Und dann haben sie nicht alle, die sagen, ich will bis an mein Lebensende Schicht arbeiten, aber man hat ja immer mal die Möglichkeit, sich wieder zu verändern, anzupassen. Man muss ganz ehrlich sein, es ist heute in der Berufsausbildung nicht mehr so, dass wenn ich heute den Job gelernt habe, dass ich dann sicher den in 30 Jahren auch noch mache. Ich glaube, dass die Ausbildung und auch zu dem Beruf eine gute Basis ist. Und wem es gefällt in der Branche, wem der Beruf gefällt, der wird dabei bleiben. Wer irgendwann sich mal hervortut, aus der Schicht raus will, der wird Möglichkeiten finden. Und wem es dann vielleicht auch nicht taugt auf Dauer in der Branche, der wird sich dann vielleicht einmal verändern. Und das ist nicht mehr so unnatürlich, wie das früher vielleicht mal gefühlt war.
Aber das ist ja eigentlich auch eine total interessante Sichtweise, weil ganz viele ja auch manchmal, so ist mein Eindruck, mit dem Thema Ausbildung ein bisschen hadern, weil sie sagen, naja, ich investiere Zeit, Geld, Ressourcen, bilde den jungen Menschen dann aus und wenn er fertig ist, verlässt er mich sowieso wieder. Warum soll ich das denn machen? Da habe ich ja nichts von meiner Investition, so will ich es mal sehen. Wenn ich Sie so höre, sind Sie sich auch mit Beginn der Ausbildung schon darüber im Klaren, dass da nicht jeder dann 30 Jahre im Unternehmen auf ein und der gleichen Position dann verbleiben wird, sondern dass es vielleicht auch sein kann, dass die sich weiterentwickeln in oder außerhalb des Unternehmens, dass die vielleicht nochmal einen Techniker, einen Meister studieren wollen. Aber das nehmen sie letztendlich in Anführungsstrichen in Kauf und sagen, naja, das gehört halt dazu. Das zeigt ja aber doch auch, dass die Motivation, Ausbildung so hoch zu gewichten, also tief in der Unternehmenskultur verankert sein muss, weil so eine Return-on-Invest-Rechnung ist da wahrscheinlich mitunter schwierig.
Ja, ich glaube, Ausbildung lässt sich relativ schwer rein betriebswirtschaftlich berechnen und bewerten. Das kann man natürlich versuchen, aber da wird man dem Thema einfach nicht gerecht. Und auch da schreifen wir mal wieder ein bisschen das Generationenthema. Ich kann mich schon hinstellen und sagen, naja, okay, ich will nur Ausbildung machen, wenn die Leute alle bei mir bleiben und wenn ich hier für die nächsten 20, 30 Jahre einen Facharbeiter habe, der mich im Unternehmen entsprechend unterstützt. Aber das ist ja nicht die Realität. Die Annahme wird ja so nicht zutreffen. Also bin ich doch besser beraten, wenn ich mich mit der Realität beschäftige und die ist halt mal eine andere. Und dann bleibt mir nichts anderes über, wie das zu akzeptieren. Und natürlich als Unternehmen versuchen es so gut zu machen, dass der Mitarbeiter auch bleiben will. Also ich mache mal mein Beispiel. Ich habe nicht 1999 bei Schreiner angefangen und dachte, boah, da machst du locker 25 Jahre und schauen wir mal. Sondern ich habe auch mal angefangen und habe gesagt, ja, die nächsten 2-3 Jahre und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Und dann hat das Unternehmen wirklich geschafft, über spannende Aufgaben, über tolle Kollegen, über ein Wachstum, das einfach da war, das das Ganze mitgetragen hat, über das Ganze, wie das Unternehmen dann sich entwickelt hat, mir gegenüber verhalten hat, mich so lange zu binden. Und das war ja auch nicht der Plan. Und sowas, die Chance hat man ja bei jedem Azubi heute auch. Wird nicht bei jedem gelingen. Ist aber schön, wenn es gelingt. Und es ändert ja nichts, wenn ich jetzt sage, ich will nur das und was anderes will ich nicht und darum bilde ich nicht aus. Also da muss man einfach der Realität ins Auge schauen und mit der Realität umgehen.
Super. Vielen Dank, Herr Limmer. Herr Limmer, ich will eine letzte Frage loswerden und dann haben Sie Ihre Podcast-Premiere mehr als erfolgreich gemeistert. So viel kann ich schon sagen. Sie haben vorher auch das Thema E-Learnings angesprochen. Ich habe ja gesehen, Sie haben hier auch einen separaten Raum mit entsprechendem PC-Equipment, wo die Auszubildenden dann eben E-Learnings und solche Themen dann auch in einer guten Umgebung machen können. Das zeigt ja, Ausbildung muss sich weiterentwickeln. Wenn Sie jetzt mal 5 bis 10 Jahre nach vorne schauen, Herr Limmer, wie glauben Sie, muss sich Ausbildung weiterentwickeln? Bisschen natürlich jetzt der Blick in die Glaskugel, das ist mir schon klar. Die Lage ist, wie sagt man so schön, sehr dynamisch. Das weiß ich auch trotzdem. Was sehen Sie für Trends? Was glauben Sie, müsste sich vielleicht auch weiterentwickeln, damit Ausbildung eben in 5 bis 10 Jahren sowohl für die ausbildenden Unternehmen als auch für die dann jungen Menschen immer noch Relevanz und Wirkung hat? Er schnauft schwer.
Er schnauft schwer. Die Glaskugel. Ich glaube, im ersten Schritt ist wichtig, dass sich Ausbildung verändert. Genauso wie sich die Zukunft verändern wird. Also an irgendwas festhalten, was man jetzt erreicht hat, das wäre, glaube ich, sehr kontraproduktiv. Also da wird man dann relativ schnell nach hinten durchgereicht und dann wird es irgendwann nicht mehr funktionieren. Sondern mit der Veränderung, die die Technologie nimmt, die Gesellschaft nimmt, mit der Veränderung muss auch die Ausbildung sich mit verändern. Und da muss man mal sehen, wir hatten ja verschiedene Themen schon gestriffen. Das ist einmal, wie sattelfest war vorher so der schöne Satz, sind die Jugendlichen, wenn sie aus der Schule kommen? Also wie viel muss ich oder wie anders muss ich das Thema unterstützen, damit ich Ausbildung überhaupt für den Jugendlichen ermögliche? Also am Anfang begleiten und da mithelfen, wo vielleicht früher diese Hilfe nicht notwendig war. Technologisch wird sich einiges tun, KI ist überall in aller Munde, müssen wir mal sehen, inwieweit das in unserer Branche mal im Maschinenumfeld stattfindet, im Büroumfeld wird es mit Sicherheit stattfinden. Da muss man sich anpassen. Ich glaube aber auch, dass man immer wieder auch nachdenken muss, ob der Zuschnitt der Berufsbilder noch so passt, wie er heute ist, oder ob da Veränderungen möglich sind. Ich finde es so ein bisschen schwierig aktuell, dass die Ausbildungspläne, Rahmenpläne, Rahmenlehrpläne, dass das relativ statisch ist. Man hat zwar ein weites Feld aufgezogen, dass vieles unter das Dach passt, aber so ganz passt es dann vielleicht doch nicht mehr, wenn die Veränderung in der Zeit mitgeht. Und wenn man dann alle 10 Jahre mal einen Ausbildungsrahmenplan auf den Prüfstand stellt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das in Zukunft noch funktionieren wird. Das
dafür ist die Zeit so schnell ewig wahrscheinlich.
Und ich sehe es aktuell gerade bei uns, wir bilden ja IT-Berufe aus, Anwendungsentwicklung. Also in dem Anwendungsentwicklung-Rahmenplan finden Sie halt den Begriff KI nicht. Also stellt sich die Frage, was mache ich da in der Ausbildung? Und in der Geschwindigkeit wird es nicht reichen. Also da wird es an der Stelle im Bereich Struktur der Ausbildung, Inhalte der Ausbildung wird deutlich mehr Geschwindigkeit benötigt werden, Wille zur Veränderung und letztendlich aber auch in den Unternehmen muss man das mitgehen. Und für mich eben auch gerade das Thema, das ganze soziale Umfeld, das ganze Thema Vorbildung, das wird man stärker damit in Betrachtung ziehen müssen, was man da leisten muss und kann, um dann am Schluss die Fachkräfte zu bekommen, die wir hier benötigen.
Vielen Dank, Herr Limmer, für das offene, ehrliche Gespräch, für die Einblicke, die Sie mir heute gewährt haben. Ich muss sagen, ich fand es sehr inspirierend und ich hatte die Laudatio zu Ihrer Preisverleihung lesen dürfen und kann jetzt zum Abschluss des Gesprächs aber sagen, ich glaube, Sie sind ebenso wie die anderen beiden ausgezeichneten Unternehmen ein absolut würdiger Preisträger. Deswegen nochmal ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Gratulation zur Auszeichnung und zur, wie ich finde, wirklich hervorragenden Arbeit, die Sie hier am Standort und im Unternehmen im Bereich Ausbildung machen. Vielen, vielen Dank, Herr Limmer.
Danke auch von meiner Seite.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, dass Sie aus dieser Miniserie und jetzt auch dem letzten Gespräch mit Herrn Limmer ein paar gute Impulse für sich, für Ihr Unternehmen und für das Thema Ausbildung in Ihrem Unternehmen mitnehmen konnten. Was ist mir heute besonders in Erinnerung geblieben, prägend für mich? Der Fokus, die ganzheitliche Betreuung der jungen Menschen, das klare Bekenntnis von Schreiner zum Thema Ausbildung und der Satz, den der Herr Limmer zum Ende des Gesprächs gesagt hat, Ausbildung ist kein betriebswirtschaftliches Thema und das finde ich fasst es ganz hervorragend zusammen. Ich hoffe, dass Ihnen die Folgen gefallen haben und wenn Ihnen Inside Packaging gefällt, dann abonnieren Sie den Podcast gerne, empfehlen Sie ihn weiter. Über eine positive Bewertung auf den gängigen Plattformen freue ich mich sehr. Wenn Sie Feedback haben, Themen oder Gastvorschläge einbringen möchten, schreiben Sie mir gerne. Meine Kontaktdaten verlinke ich in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge von Inside Packaging und denken Sie daran, Inside Packaging, weil gute Verpackung mit guter Ausbildung beginnt.